Einen schönen guten Morgen. Ich soll von meiner Frau grüßen. Die ist in der Reha zurzeit in Nümbrecht und deswegen ist sie heute nicht dabei. Und ich kann euch noch was sagen, ich gehe heute anschließend nicht in Köln besuchen, denn ich habe Freitag mit anderen, mit unserer ältesten Tochter, mit ihrem Mann und ihrer Tochter oder einer ihrer Töchter, haben wir meine Frau besucht in Nümbrecht, waren im Pfannkuchenhaus und haben plötzlich eine Nachricht gekriegt von unserem jüngsten Sohn, der in Köln wohnt. Sie hat Ja gesagt und zeigt mir einen Fingerring mit einem Tanzanit oder mit einem Tanzanit. Stein, den haben sie sich gemacht, also die bereiten sich auf die Ehe vor. Und das ist eine gute Sache. Dann sind alle drei verheiratet. Also herzliche Grüße von meiner Frau und ich freue mich, hier zu sein. Ich habe schon in eurem Kabiffchen da vorne geguckt. Ihr habt dort einen Bären, ich glaube auch einen Elefanten oder was weiß ich, aber leider kein Lamm. Und so habe ich nur dieses Ding mitgebracht von zu Hause. Ist doch süß, oder? Lämmer sind einfach süß. Lämmer und Schafe sind doch liebe Tiere. Wo Schafe sind, da ist es heimelig. Und mein Sohnemann mit seiner Angebeteten, die mögen jetzt manchmal ein Schäferstündchen haben. Das mag ja sein. Das ist eine Idylle. Ein schönes Bild, ein friedliches Bild. Und automatisch kommt man zu Psalm 23. Automatisch. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Das war ein Psalm, der auch zur Zeit Jesu ein sehr beliebter Psalm war. So wie heute. In dem Psalm 23, ihr könnt ja mal nachlesen zu Hause, steht dann aber auch tatsächlich, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Eher eine Ausnahmesituation. Meinen wir dann. Schnitt. Jetzt komme ich zum Text. Ich würde am liebsten über Offenbarung 4 und Offenbarung 5 predigen. Aber das wäre ein bisschen viel. Man muss, wenn man die Offenbarung liest, und in meiner stillen Zeit werde ich ab, ich glaube, übermorgen wieder in der Offenbarung sein, muss man sehr genau aufpassen, wo man sich befindet. Wo gerade der Johannes, der das ja alles beschreibt und der das alles erläutert, wo er gerade ist. Ist er gerade auf der Erde? Oder ist er im Himmel? Und im Kapitel 4 und Kapitel 5 steht es ausdrücklich, dass er im Himmel ist. Und nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie in einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das heißt, die Offenbarung sagt explizit, der Johannes ist in Kapitel 4, und in Kapitel 5 wo? Im Himmel. Kapitel 4, die gehören zusammen, da geht es um einen Thron. Um einen Thron und im Kapitel 5 geht es um ein Buch. Der Thron Gottes wird da beschrieben in Kapitel 4. Das sind die Ereignisse, die Dinge, die vor diesem Thron passieren. Das sind 24 Älteste, 4 Lebewesen, und sie haben, Achtung, einen permanenten Gottesdienst zur Ehre Gottes. Dauernd, ohne Unterbrechung, ohne Tag und Nacht, ohne was auch immer, ein permanenter Gottesdienst. Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Vers 8. Oder Vers 11, ein Lied, das ihr vielleicht schon mehrfach gesungen habt. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn, und das ist die Begründung, denn du hast alle Dinge erschaffen, um deines Willens waren sie und sind erschaffen worden. Das heißt, die Schöpfung wird als Beleg dafür genommen, dass Gott angebetet wird. Und so geht das weiter und weiter und weiter. Gott zu loben, Gott zu ehren. Und dann kommt das Kapitel 5. Und in Kapitel 5 gibt es ein Buch mit 7 Siegeln. Vers 1, ich lese das mal vor. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Ich habe euch beim letzten Mal schon erzählt, wir waren Missionare in Tansania. Kein Mensch ist da mit der linken Hand. Gibt es nicht. Jeder ist mit der rechten Hand. Die rechte Hand, die rechte Hand, in der rechten Hand dessen, der da auf dem Thron sitzt, war dieses Buch. Versiegelt mit 7 Siegeln, nach römischem Recht, absolut gültig, mit 7 Siegeln versiegelt. Was heißt das? Da sitzt Gott auf dem Thron und hat ein Buch mit 7 Siegeln. Das müsste jetzt geöffnet werden. Gott will etwas mitteilen. Gott will handelnder, redender Gott sein mit dieser Rolle, mit diesem Buch. Er will sozusagen ein Testament eröffnen. Habt ihr das im Kopf, was da passieren soll in Kapitel 5? Er will etwas öffnen, nichts Neues unbedingt, aber etwas, was durch die Öffnung des Testaments sozusagen in Kraft gesetzt wird. Das sieht der Johannes in Kapitel 5. Etwas, was das Ende der Welt betrifft. Etwas, was die gesamte Menschheit betrifft. Etwas, er sagt ja, ich will dir zeigen, was danach passiert. Etwas, was sozusagen unsere ganze Existenz, unser ganzes Leben hier betrifft. Sozusagen alle Grundfragen, die der Mensch hat. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Warum gibt es uns? Wie sollen wir leben? Alle diese Grundfragen sollen in diesem Testament sozusagen in Kraft gesetzt werden. Okay, und dazu muss das Ding geöffnet werden. Das Testament eröffnet werden. Und dann sagt der Johannes, wer kann es denn öffnen? Wer? Und ich sah einen starken Engel, Vers 2, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Vers 3, und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen noch es anblicken. Ich bin ein sehr nüchterner Mensch. Meine Frau sagt mir immer, naja, weinst du auch manchmal oder freust du dich auch manchmal oder was auch immer. Ich bin eher ein sachlicher Typ. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich im Himmel gewesen wäre und ich stehe vor diesem Thron des lebendigen Gottes, der dieses Buch, der dieses Testament hat, mit dem er sich der Welt mitteilen will und was jetzt geöffnet werden müsste. Und es kann nicht geöffnet werden. Ich glaube, da hätte ich auch geweint. Ich glaube, ich hätte geweint wie ein Schlosshund. Und da steht ja auch. Und er weinte. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird der Johannes in den Himmel gehoben, sieht den Thron, sieht dieses Testament ordentlich versiegelt, was jetzt geöffnet werden soll. Und keiner kann das. Der war todtraurig, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer darf öffnen? Wer ist würdig? Niemand. Steht da dreimal gleich. Niemand. Das muss schrecklich sein. Gott will sich mitteilen. Ich kann nicht verstehen und begreifen und nichts tun. Das ist vielleicht die größte Diskrepanz, die ich so aus der Bibel kenne, zwischen wollen und können. Man will, aber man kann nicht. Im Römerbrief taucht das noch einmal auf. Nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will. Aber das muss ein verrücktes Geschehen gewesen sein. Und der Johannes weint. Ich hätte auch geweint. Das war einer der wenigen Stellen gewesen, wo ich hemmungslos geweint hätte. Es geht um die Grundfragen der Menschen, um eine Offenbarung Gottes. Und keiner kann das Ding offen machen. Und dann kommen die Ältesten und trösten. Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, Achtung, jetzt wird spannend, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Der Löwe hat überwunden. Weine nicht, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und jetzt kommt der Predigttext, Vers 6 bis 9. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Ich habe genauso gestaunt wie du. Siehe der Löwe Judas, der ist berechtigt. Er guckt und sieht ein Lamm. Eine ungeheure Spannung. Eigentlich eine verrückte Situation. Jesus Christus, das siegreiche Lamm. Dazu 3 Gedanken. Der erste Gedanke: Gott begegnen ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Begegnung mit Gott zu haben, Kontakt mit Gott zu haben, die Stimme Gottes zu hören, Wirken Gottes zu erleben, ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Wie erleben Sie Gott? Wie erlebst du Gott, wenn du betest, wenn du dich auf Gott verlässt? Es wäre gelogen, wenn wir sagen, wir reisen sozusagen von Sieg zu Sieg. Das ist Quatsch, denn dem ist nicht so. Es wäre unfair und es wäre geradezu gelogen, wenn wir sagen würden, wir hangeln uns von Gebetserhörung zu Gebetserhörung und nichts ist dazwischen. Christen kennen Niederlagen. Christen kennen Not. Christen kennen auch Nichterhörungen von Gott. Wir haben in Nepal einen Mann verloren, einen jung verheirateten Mann durch einen Motorradunfall. Wir haben in Tansania einen 39-jährigen Mann verloren, einen Missionar. Wir hatten einen ungeheuer begabten Musiker in der Gemeinde Wiedenest, Bernd Martin Müller. Meine Frau hat selber ihn zum Teil noch gepflegt und die ganze Gemeinde hat dafür gebetet, dass der wieder gesund wird. Selten so einen begabten Musiker erlebt. Er ist gestorben. Man könnte auch ganz andere Dinge machen. Arbeitslosigkeit, Autounfälle, Krankheit, was weiß ich. Aber der Gott, der das zulässt, ist der gleiche Gott, der am Kreuz unser Leben ermöglicht hat. Das hängt zusammen. Der Gott lässt, der Gott Herr sein lässt, der wirklich bekennt und nachfolgt, dass Jesus der Herr ist, der erlebt manchmal eher schwierigere Zeiten als die Weltmenschen. Das ist so. Gott ist immer ein Gott, der wirken kann in dem, was funktioniert. Aber Gott ist so stark ein Gott, dass er selbst mit dem, was nicht gut läuft, immer noch zu seinem Ziel kommt und zu seinem Recht kommt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott in besonderer Weise die Leute, die ihm gehören, benutzt und einsetzt, gerade in und durch und mit schwierigen Zeiten und Gegebenheiten. Hier haben wir das Bild des auferstandenen Christus. Das ist der Löwe, die Hörner als Machtfülle, die sieben Hörner, Allmacht, vollständige Macht, sieben Augen, Weisheitsfülle. Und auf der anderen Seite, das Lamm steht wie geschlachtet. Ein göttlicher Sieger. Und wir stellen ja nicht in Frage, dass Jesus am Kreuz gewonnen hat. Ein göttlicher Sieger in der Gestalt eines Opfertieres. Eine Spannung, die wir ja gar nicht aufheben können. Manche Not wendet Gott, aber manche Not wendet Gott eben nicht. Weltanschauung, Philosophie, Religion versucht, diese Spannung zu lösen. Der Glaube lebt diese Spannung. Und zwar oft, ohne sie lösen zu können. Sondern wir stehen manchmal davor und sagen, dein Wille geschehe. Einige von euch sind ja geflüchtet. Ja, warum mussten sie denn flüchten? Einige von euch mussten ihr Land verlassen. Ja, warum denn? Glaube lebt diese Spannung zwischen der Allmacht Gottes und der Gegebenheit, die wir oft hier haben. Oft, ohne sie lösen zu können. Die Begegnung mit Gott führt nicht immer nur zu Halleluja-Singen. Jetzt kommt ein Satz. Wer nicht zerbricht vor Gott, wächst auch nicht. Wer nicht zerbricht vor Gott, wächst auch nicht. Jesaja wurde einmal Zeuge einer himmlischen Anbetung. Jesaja 6. Weiß jemand aus dem Kopf, was die Folge war? Ein Mann unreiner Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Und das könnten wir weitermachen. Gott sehen, Gott erleben, mit Gott umgehen, setzt manchmal einfach nur Entsetzen und Staunen voraus als Folge, dass wir seine Größe, seine Heiligkeit, seine Mächtigkeit, seine Allmacht deutlicher spüren. Und das macht uns erstmal wieder deutlich, er Schöpfer, wir Geschöpf. Also genau die Begründung, die vorher stand. Weil du der Schöpfer bist. Und die Erkenntnis vor dieser Heiligkeit kann ich eigentlich gar nicht bestehen. Ich mag mich anstrengen. Ich mag in der EFG Bernberg oder Bergisch Gladbach ist der, ne? EFG Bergisch Gladbach, mich einsetzen bis zum Abwinken. Es wird nichts nutzen. Es wird der Gemeinde was nutzen und auch anderen. Aber es wird nichts nutzen im Blick auf meine Rettung. Ich kann nicht bestehen vor diesem heiligen Gott. Juden hatten das Gesetz und wollten gerecht werden durch das Gesetz. Sie kannten auch die Buße als Gegenleistung für Übertretung. Durch Jesus ist das anders, durch dieses Lamm. Wir aber nicht. Weil der Sünder Buße tut oder umkehrt, ist Gott dem Sünder gnädig? Nein. Ja, muss er ihm gnädig sein? Nein. Nein, muss er nicht. Weil Gott gnädig ist, weil Gott Herr ist, weil Gott Schöpfer ist, tue ich Buße. Die Reihenfolge ist umgekehrt. Nicht, weil wir Buße tun, weil wir so bußfertig sind. Ich kannte eine Phase in meinem Leben, da habe ich das Vaterunser gebetet, einmal und zweimal, zehnmal, und dann dachte ich, vielleicht reicht das nicht. 20 Mal oder was weiß ich. Nein. Durch Christus ist bei uns alles umgekehrt. Weil Gott gnädig ist, tue ich Buße. Nicht, weil ich Buße tue, ist Gott gnädig. Gott fängt an. Gott wird Mensch. Gott wird Opferlamm, um genau dadurch die Macht der Sünde zu brechen. Das ist das, was hier steht. Gott sucht und Gott löst die Weltprobleme. Weihnachten ist ein Weilchen her. Aber wenn wir über die Jungfrauengeburt nachdenken, war das nicht so, dass die Maria in Schwierigkeiten war und dann gebetet hat und Gott dann gesagt hat, ja, wir tun mal so, als wenn es eine Jungfrauengeburt ist. Nee, Gott hat angefangen. Er hat Mose gesucht nach 40 Jahren Hirtendienst. Er hat den Josef aus dem Gefängnis rausgeholt. Und ich könnte weitermachen. Er hat den Petrus umgedreht. Er hat einen Mann namens Paulus umgedreht. Das tut Gott, indem Gott etwas tut. Der Herr der Welt, der Schöpfer Himmels und der Erden, der alle Macht hat, der alle Macht hat, die Begründung, weil er ja auch der Schöpfer ist, steht schon in 1. Mose 1. Der wird zum Opferlamm, zum Passahlamm, wird zu dem, der für mich und für dich ans Kreuz geht. Der Löwe Judas als Lamm geschlachtet. Und deswegen geht es bei den Widersprüchlichkeiten unserer Existenz nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Was ich nicht will, tue ich nicht darum, wie komme ich da raus? Wie kann ich das überwinden? Wie kann ich damit fertig werden? Ich will, aber ich tue nicht, also muss ich mich ein bisschen mehr anstrengen, muss ich mich zusammenreißen. Es geht nie um die Frage, wie komme ich da raus? Sondern es geht immer um die Frage, lasse ich Gott rein? Das ist ein sinnvollerer Schritt. Denn aus unserer Leistung heraus und aus unserem Bemühen heraus, aus unserer Disziplin heraus, werden wir es nicht tun. Werden wir nicht siegen, sondern es geht um die Frage, bin ich bereit, diese Situation mit Gott anzugehen und Gott reinzulassen? So geht es nie um die Frage, wie komme ich raus, sondern wie kommt Gott rein in diese Situation? Jesus Christus, das siegreiche Lamm, ist erst einmal die absolute Kapitulation des Menschen vor Gott. Das ist die Übersetzung davon. Die absolute Kapitulation. Jegliches Ende aller wie auch immer gearteten Religiosität. Das ist die Botschaft des Lammes, das gesiegt hat und das siegt. Der zweite Gedanke, keine Sorge, die anderen sind kürzer. Jesus Christus, lammfromm und doch Sieger. 99 Mal wird Christus in der Offenbarung Lamm genannt. Es ist das Bild der Offenbarung für Christus. Es gibt kein anderes Bild, was so bezeichnet und so oft benutzt wird. Ich habe die Spannung, die das bedeutet, schon verdeutlicht. Mächtige dieser Welt haben in Löwenfunktion Siege errungen. Richard Löwenherz, Heinrich der Löwe. Ist jemand von euch Eishockey interessiert? Wie heißen denn die Kölner? Kölner Haie. Wie heißen die aus Mannheim? Adler Mannheim, ganz genau. Bären, Eisbären Berlin. Stellt euch mal vor, ihr würdet in Bergisch Gladbach einen Eishockeyverein aufmachen, der sich dann nennt Lämmer Bergisch Gladbach.
Ihr würdet alle Spiele gewinnen, weil die Gegner sich kaputt lachen. Da würde kein Mensch damit umgehen können. Aber Jesus erringt diesen Sieg in der Lammesfunktion, in der sich hingegeben habenden, in der für uns leidenden, in der für uns sterbenden, in der für uns auferstandenen Funktion des Passahlamms. Paulus wollte einmal, dass Gott ihm ein Leiden wegnimmt. Es hat ihn in seinem Dienst behindert. Ihr kennt alle die Antwort Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Mehrzahl Schwachheiten mächtig. Kommt in Schwachheit zur Vollendung. Kann es sein, dass wir manchmal nicht zu schwach sind für Gott, sondern vielleicht zu stark? Dass wir nicht bereit sind zu zerbrechen vor Gott? Dass wir nicht bereit sind zu sagen, ich kann nichts, ich bin nichts? Kann es sein, dass wir deshalb keine Appelle brauchen, auch in Gemeinden, sondern, Achtung, aktive Kapitulation. Aktive Kapitulation. Ich habe vor kurzem zwei Leuten, ich sage es mal vorsichtig, die mich ziemlich geärgert haben, auch ziemlich unfair waren. Ich könnte sie sogar vor Gericht zitieren. Und dann hat Gott mir gesagt, vergib ihn. Punkt. Ende der Durchsage. Und ich habe mich hingesetzt und habe gebetet und habe ihn vergeben. Es ging um üble Nachrede. Aber ich habe ihn vergeben. Das war Lammesfunktion. Wir können nicht. Aktive Kapitulation. Das ist nicht die Resignation, sondern ist die Anerkenntnis der eigenen Verlorenheit und der eigenen Machtlosigkeit. Immer verbunden mit dem Anerkennen der Herrschaft Gottes. Immer verbunden mit dem Anerkennen der Allmacht Gottes. Wir bleiben nicht bei unserer Niedrigkeit stehen. Das wäre nur der halbe Weg. Unsere Niedrigkeit verbunden mit seiner Allmacht, das ist aktive Kapitulation vor Gott. Das Lamm, das am Kreuz siegreich war, wird uns hier als der Auferstandene gezeigt. Ich habe in Afrika sehr häufig über kulturelle Sünden nachgedacht, spezifische Sünden, die in Afrika eben gemacht werden. Man ist wenig bereit, auf Konflikte zuzugehen, das betrifft auch vielleicht einzelne von euch, hat Mühe mit Konflikten, man ist eher auf Harmonie gebürstet, im Gegensatz zu uns Deutschen. Wie würdet ihr denn die Ursünde der Europäer bezeichnen? Vielleicht sogar die Ursünde spezifisch der Deutschen. Ich würde sie bezeichnen als die Sünde der Machbarkeit. Wir geben uns der Illusion hin, wenn wir nur richtig planen, wenn wir ein richtiges Konzept haben, wenn wir die richtigen Leute haben und wenn wir genug Geld haben, wenn wir es dann auch geschickt anstellen, dann muss es klappen. Ich bin nicht gegen Plan. Ich bin nicht gegen Konzepte. Ich bin auch nicht gegen vernünftige Leute. Aber wir geben uns der Illusion hin, dass wir Dinge in der Hand haben, die wir nicht in der Hand haben. Die Sünde der Machbarkeit. In Japan ist die Sünde der Harmonie sehr ausgeprägt. Wenn man in Japan eine Umfrage macht nach religiöser Zugehörigkeit, ist das Ergebnis 130%, weil die meisten Japaner sich an verschiedenen Stellen anmelden würden. Der dritte und der letzte Punkt, Anbetung führt zur Mission. Steht hier, Vers 9, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn, und das ist die Begründung, du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Die Größe und die Bedeutung der Tat von Golgatha wird besonders deutlich und erkennbar am Echo, das sie dort findet, wo sie am offensichtlichsten ist. Nämlich da auch im Himmel, da wo jetzt der Johannes ist, in der enthüllten Welt. Nicht in der verhüllten, sondern in der enthüllten Welt Gottes. Das Lamm nimmt das Buch und was passiert? Alles fällt auf die Knie. Auch die 24 Ältesten, die vorher den Johannes getröstet haben, fallen alle auf die Knie. Der Sohn wird angebetet. Das Lamm steht nicht auf der Seite der Geschöpfe, sondern auf der Seite des Schöpfers, der Mensch geworden ist. Der Sohn wird mit dem Vater angebetet. Die, die Johannes in die Anbetung führen wollten, beten selber an. Das Gebet der Heiligen steht da ausdrücklich. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Gibt sogar ein Lied zu. Das ist die Begründung. Du bist geschlachtet und hast durch dein Blut Menschen erkauft für Gott aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk, aus jeder Nation. Als ich meiner Frau gesagt habe, dass ich zu euch komme, hat sie gesagt, Grüße. Und wisst ihr, warum wir gerne zu euch kommen? Wisst ihr nicht, ne? Doch, sag ich euch. Weil ihr eine Gemeinde seid, die in mehreren Sprachen singen kann und die in mehreren Sprachen betet. Das ist das, was Gott will. Natürlich, wir haben schon vorhin draußen gesprochen, ihr habt ein schönes Haus und es würden noch 2, 3 Leute reinpassen hier. Hier ist noch Platz. Es würden auch viele Kinder hier reinpassen, weil das die Zukunft der Gemeinde ist. Aber ihr habt eine Sache, die ihr auf keinen Fall aufgeben dürft. Ihr seid multikulturell. Aus jeder Sprache, aus jedem Stamm, aus jedem Volk, aus jeder Nation. Bewahrt euch das. Bewahrt euch das. Auf jeden Fall. Evangelisation und Mission ist die Einladung, einem erklärten Willen Gottes, dem Bau seiner Gemeinde weltweit unter allen Völkern, unter allen Nationen beteiligt zu sein. Nicht Gott braucht uns, sondern wir brauchen Gott. Und es ist ein Vorrecht, wenn wir an dem Bau seiner Gemeinde weltweit beteiligt sein dürfen. Weil er als das Lamm siegreich war und siegreich ist und siegreich bleiben wird. Amen.